Also die Zinsunion oder ich als Person waren noch nie Gast in dem Hotel. Und wir kannten das Hotel nur von außen, wie man Hotels halt kennt. Das Hotel ist in 5 Minuten Fußwegnähe. Von daher kannte man das Hotel schon von sehen und hatte sich gedacht, naja gut, wenn wir Veranstaltungen anbieten, dann würde sich das da anbieten. Und bei dem Fitnessstudio war es so, dass ich hinging. Ich wollte mich anmelden und eine Freundin war dabei und wir hatten vorgenommen, was essen zu gehen. Und ich wollte mich aber nochmal schnell anmelden, wie das immer so ist, wenn man dann am nächsten Tag gleich zum Sport möchte. Also ich war höchst motiviert und ich ging rein und fragte nach einer Mitgliedschaft und dann wurde ich gefragt, ob ich schon mal Mitglied war und dann habe ich gesagt, nein und dann musste ich auf den Trainer warten. Und das war so, dass der Trainer dann kam und mir sagte, dass sie aufgrund einer Landesverordnung, aufgrund der Corona-Maßnahmen keine neuen Mitglieder aufnehmen müssen. Und dazu muss man sagen, es war ja im Juni 21, es gab ständig neue Änderungen und so weiter. Ich konnte es mir nicht vorstellen, aber ich war noch so gut, glaube ich, und habe gesagt, okay, wann könnt ihr neue Mitglieder aufnehmen? Und da wurde mir gesagt, das können sie jetzt noch nicht sagen und dass sie sich melden würden. Und man konnte mir auch nicht sagen, wie hoch der Mitgliedspreis ist und so weiter. Bin dann gegangen. Ich war ja so motiviert und meine Freundin meinte, bevor wir jetzt zum nächsten Fitnessstudio fahren, ruf bitte eins an. Ich habe dann das nächste Fitnessstudio angerufen und sie sagten mir, dass es diese Landesverordnung gar nicht gibt, dass ich sehr gerne hinkommen kann und dort Mitglied werden kann. Und ich konnte das gar nicht glauben. Und ich habe dann insgesamt 5 Fitnessstudios angerufen und alle haben mir dasselbe mitgeteilt. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Ich bin wieder reingegangen. Ich wurde mir begrüßt mit, was ist denn jetzt schon wieder? Von der Servicekraft, die zuvor sehr nett war. Also meine Freundin war dann auch mit, ein bisschen weiter hinter mir, so undercover-mäßig. Das war so, dass ich gesagt habe, ja, ich wurde gerade als Mitglied hier abgelehnt und ich möchte gern verstehen, warum ich abgelehnt wurde. Die Servicekraft sagte mir, ja, der Trainer, also der hat zu tun, der kann jetzt nicht und die Frage kann man mir nicht beantworten. Dann habe ich gesagt, okay, dann möchte ich gerne mit ihrem Vorgesetzten sprechen. Sie teilte mir ebenso mit, dass das nicht möglich ist, auch nicht telefonisch. Und ich habe gesagt, gut, dann warte ich. Sie sagte auch, es ist Hausrecht, das ist eine Anweisung des Chefs, sie können nichts dafür. Als ich da saß und wartete, kam eine weitere Servicekraft und er sagte mir auch, das sei Hausrecht, ich brauche gar nicht zu warten. Ich habe gesagt, ich warte so lange, bis ich eine Antwort kriege. Ich war insgesamt 2,5 Stunden, da muss man sich vorstellen. Mir wurde nicht ein Glas Wasser angeboten. Schon ein ziemlich unhöfliches Verhalten. Ich wurde die ganze Zeit beobachtet, aber gut, das ist jetzt das kleinste Problem. Der Trainer kam dann irgendwann und ich habe auch gemerkt, dass es ihm sehr unangenehm war. Aber nichtsdestotrotz hat er mich abgelehnt im Namen seines Chefs und sagte mir, dass er da keine Handhabe habe und es tut ihm leid und so weiter. Ich bin dann rausgegangen und dazu muss man sagen, als ich das erste Mal wieder reinkam, es waren viele Menschen um mich herum, aber niemand hat reagiert. Ich bin rausgegangen, ich war auch total fertig, weil ich bin ja mit meinen Gehaltsnachweisen hingegangen. Keine Ahnung, im Nachhinein sagte mir jemand, das brauchst du gar nicht für ein Fitnessstudio. Mein Corona-Impfpass bin ich hingegangen und habe gedacht, so, was soll ich noch machen? Ich habe das dann abends meinem Vater erzählt und er sagte mir, vor 6, 7 Jahren ist mir das dort auch passiert und ich kenne noch jemanden, den es passiert ist. Und so haben wir 6 Zündige, von denen in den letzten 20 Jahren dort abgelehnt worden sind. Das habe ich nicht gewusst. Ich muss dazu sagen, wir haben auch nie über Rassismus gesprochen. Also Rassismus als Begriff haben wir nicht genutzt. Wir haben eher so gesagt, dass wir schlecht behandelt werden oder schlechter behandelt werden. Aber Rassismus erst zu benennen als das, was es ist, das mussten wir halt auch erst lernen. Über Erfahrungen sprechen, die wir erlebt haben. Und ja, dann habe ich entschieden, was zu tun. Und ich muss dazu sagen, das ist ja überhaupt nicht üblich, dass wir Zinti und Roma aufstehen und uns gegen Unrecht wehren. Ich war die erste Zinti zwar bundesweit, die erfolgreich jemand verklagt hat. Ich habe dann aber vorher erstmal nicht gewusst, an wen wende ich mich, wer hilft mir dabei. Weil das sind alles Dinge, die habe ich weder in der Schule noch privat irgendwie gelernt. Und ich habe dann 2 Freundinnen dorthin geschickt, als Testperson, 2 weiße Freundinnen, denen ein Vertrag angeboten wurde. Ich habe schriftlich nachgefragt, es wurde mir geraten vom Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein und ich habe schriftlich eine Absage erhalten und gleichzeitig haben sie überall Werbung geschaltet Und das tat schon sehr weh und der ganze Prozess von Beginn an dauerte 1,5 Jahre. Das war schon eine sehr lange Zeit und war auch keine schöne Zeit, weil Recht haben und Recht bekommen ist immer zweierlei. Aber letztendlich habe ich Recht bekommen und das war ein riesengroßer Meilenstein für Sinti und Roma bundesweit. Wir haben aber auch Zuschriften aus anderen europäischen Ländern bekommen und viele Menschen haben sich für uns gefreut.
Du hast ja dann 1.000 Euro Schmerzensgeld bekommen für diese Ablehnung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dir das so ein bisschen auch die Kraft gibt, jetzt weiterzumachen, kann das sein?
Naja, die 1.000 Euro waren Witz für die Verletzungen, die ich erlebt habe, weil das sind Verletzungen, sage ich jetzt mal, die von Generation zu Generation weitergehen. Also dazu muss man ein bisschen tiefer in die Geschichte gehen. Ich bin ja Enkelin von Überlebenden des Holocaust und mein Opa wurde damals die Teilnahme an einem Laufwettbewerb verwehrt und er war der Beste im Laufen aus seiner Klasse. Mein Vater wurde die Mitgliedschaft verwehrt und mir. Und es geht ja vor allem darum, aufzustehen, damit die nächste Generation es besser hat. Und das ist eigentlich ein Satz, den unsere alten Menschen immer gesagt haben. Wie gesagt, die 1.000 Euro, die waren Witz dafür. Also es war medial sehr stark vertreten in der Presse, der Fall, wofür ich erstmal kämpfen musste. Das war so, dass ich sehr viele Hasskommentare dadurch abbekommen habe, weil Menschen behauptet haben, ich würde das nur für Geld machen und so weiter. Wie gesagt, 1,5 Jahre, der ganze Schmerz, der da drin steckt. Und ich habe dann letztendlich entschieden, das Geld zu spenden, habe es für Empowerment-Projekte gespendet und auch für Fahrtkosten des Vereins der Sinti und Roma Schleswig-Holstein und der Fitnessstudio-Betreiber, das mal so ganz nebenbei. Im Gerichtssaal hatte versucht, sich zu einigen. Also sie sollten ein Vier-Augen-Gespräch führen, plus unsere Rechtsanwältinnen waren dabei. Aber auf jeden Fall war es so, dass er bereit war, sich zu einigen und auch bereit war, mehr zu zahlen. Aber ich sagte ihm, dass ich also aufs Gerichtsverfahren verzichte, wenn er sich öffentlich entschuldigt und zugibt, dass es Diskriminierung war. Und dann sagte er mir, nee, das kann ich nicht zugeben, ist nicht passiert. Also das war eigentlich der Moment, der mich am stärksten gemacht hat. Ich bin aufgestanden und bin gegangen. Also ich sagte noch, dann haben wir keine Basis und dann bin ich gegangen. In diesem Moment habe ich mich zum ersten Mal stark gefühlt. So nach 1,5 Jahren, wo man nicht wusste, wie es weitergeht und man hat sich immer so als Opfer gefühlt, obwohl ich mich natürlich auch gewehrt habe, juristisch. Ja, das war ein ganz entscheidender Moment für mich, an den ich gerne zurückdenke. Das ist auch so, dass ich das eigentlich nicht mache. Also ich stehe nie auf und sage, dann haben wir keine Basis. Aber in dem Moment war es gut und der Fitnessstudio-Betreiber sprach auch 6-mal im Verfahren von Selektion. Und der Begriff hat mich sehr, sehr doll getriggert. Ich habe da meinen Anwalt darauf hingewiesen, nach dem 5. Mal, dass er bitte was sagen soll. Er hat dann auch was gesagt und der Fitnessstudio-Betreiber meinte dann, ja, wieso? Ich musste doch selektieren. Ich durfte ja nicht ungehinderten Zufluss zulassen. Und das sind so Momente, wo man sich denkt, wow, was für Worte.
Also stark, dass du das durchgezogen hast, trotz all dieses Schmerzes und dieses langen Weges vor Gericht. Du hast es ja ein Interview auch der Taz gegeben, letzten Dezember, wo du auch schon mal angesprochen hast, dass halt natürlich wenig Vertrauen in Polizei und Gerichte von Seiten der Minderheit da ist, dass deine Barbies schon durchsucht wurden, als du ein Kind warst, dass Kindergeburtstage teilweise schon gesprengt wurden von vermummten Polizisten und Polizistinnen. Mhm. Also Menschen in Uniform sind Angehörige der Minderheit schon im Kindesalter, ich sag mal suspekt, du bist wahrscheinlich noch zu schwach sogar. Und auch 2020 berichtete uns eine deutsche Sinti hier aus Freiburg davon, wie ein Mann sie mit den Worten, und das hörst du wahrscheinlich leider auch sehr oft, Hitler hat euch vergessen, tätlich angegriffen hat und sie wurde dann selbst wegen Beleidigung vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt, nachdem sie den Täter angezeigt hatte. Du hast aber jetzt gesagt, ich sehe mich nicht als Opfer, denn ich kann mich endlich mit den Mitteln des Gesetzes wehren. Das hast du mir gestern am Telefon gesagt. Hast du Vertrauen in die deutsche Justiz?
Vertrauen in Bezug auf Rassismus? Wenig, muss ich ehrlich sagen. Natürlich, wenn ich Hilfe brauche, rufe ich die Polizei. Aber bei Rassismus, aufgrund der Erfahrung, muss ich sagen, habe ich kein Vertrauen. Ich habe dennoch Hoffnung. Also ich halte auch Workshops, unter anderem an der Polizeiakademie Hamburg. Und das würde ich nicht machen, wenn ich nicht irgendwie an das Gute im Menschen glaube. Und das brauchen wir alle. Wir haben gute Gesetze, die definitiv Verbesserungs- fähig sind, aber es ist noch sehr viel zu tun, auch was die Gesetze des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes angeht.
Und auch darauf zielt das ja ab, das, was du jetzt gerade anstrebst, das Verfahren gegen diesen Hotelbetreiber, der selber zugegeben hat, nicht an Laubingers zu vermieten wegen besagter Schwierigkeiten, nicht bezahlte Hotelzimmer oder Ähnliches. Und obwohl er dir gegenüber behauptet hätte, er hätte nicht gewusst, dass du Sintetzer bist, du sagst, das ist relativ unwahrscheinlich, denn Neumünster ist eine Kleinstadt und es gibt auch ein Holocaust-Mahnmal, wo sehr viele Laubingers in Gedenken dort verewigt sind. Also es ist eigentlich ein bekannter Name und wahrscheinlich zielt er auch daraufhin die Ablehnung ab. Das Ding ist ja, wenn wir das jetzt mal auf die deutsche Mehrheitsgesellschaft übertragen, und das wäre ja niemals passiert, wenn ein Meier sich mal daneben benimmt oder ein Müller sich mal daneben benimmt, dass der Hotelbetreiber dann sagt, okay, alle Meiers, alle Müllers sind für mich jetzt verbrannt sozusagen. Das hat hier unsere Leiterin des NS-Doku-Zentrums mal gesagt, es wird halt natürlich alles fremd markiert, was nicht irgendwie dem vermeintlichen biodeutschen Standard entspricht, und das ist Mama, Papa, zwei Kinder und noch ein Hund vielleicht dazu. Auch daher rührt ja diese rassistische Welle des Clans, der immer wieder heraufbeschworen wird, oder auch Clankriminalität, davon spricht auch die Polizei. Sogar in Bayern ist meines Wissens Sinti und Roma noch eine eigene Kategorie bei der Straferfassung, meine ich, bei der Polizei. Also es gibt noch viel zu tun, wie du sagst. Du hast ja gerade gesagt, du würdest Workshops geben für Polizistinnen und Polizisten.
Ich halte sie bereits.
Was hast du da für Rückmeldung?
Also es ist nicht nur für Polizistinnen, sondern auch für Justizvollzugsangestellte oder Bewährungshelferinnen. Also es ist schwierig. Es gibt immer Menschen, die ich erreiche. Es geht ja auch nicht darum, alle Menschen zu überzeugen, sondern, also meine Hoffnung ist mal, wenn ein Mensch rausgeht und sagt, ich nenne die Fremdbezeichnung nicht mehr oder ich weiß jetzt auch die Eigenbezeichnung der Sinti und Roma, dann ist schon mal viel getan. Aber generell begegnet mir in den Workshops immer eine große Abwehrhaltung, weil rassistisch, das können ja nur sozusagen die Nazis sein. So, ich bin ja kein Rassist. Das begegnet mir aber überall, unabhängig davon, ob es jetzt für Polizeiakademien, Bewährungshelferinnen oder für die Volkshochschule ist. Wir als Gesellschaft generell müssen einfach lernen, Rassismus zu erkennen, benennen und dann zu bekämpfen. Weil man kann Rassismus nicht bekämpfen, indem man kein Wissen darüber hat, dass wir alle rassistisch und antisemitisch sozialisiert worden sind. Ich nehme mich da ja auch gar nicht raus. Ich bin ja auch mit bestimmten Begriffen aufgewachsen und lerne immer noch dazu. Und das ist eine Haltung, die ich mir von allen Menschen wünschen würde.
Du hast dich ja auch an die Antidiskriminierungsstelle gewandt für die Statistik. Ich habe mir die Seite mal angeguckt und da gucken mir außer einer Woman of Color tatsächlich nur weiße Gesichter an. Wie war da der Kontakt?
Also ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie alle Mitarbeiterinnen aussehen. Ich kenne zwei Mitarbeiter, eine vom Telefon damals. Also das ist so, dass ich ja mit dem Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein die ganze Vorarbeit hatte für das Gerichtsverfahren. Aber ich habe natürlich die Antidiskriminierungsstelle des Landes informiert, genauso wie jetzt auch. Also ich habe beide Stellen informiert für die Statistik. Wir haben da eigentlich einen sehr guten Kontakt, weil das sind Menschen, die jetzt nicht nur sagen, sie sind diskriminierungssensibel, sondern sie sind es tatsächlich. Und das ist einfach sehr wichtig, weil sonst, muss ich auch ehrlich sagen, wenn sie es nicht wären, würde ich sie auch nicht weiterempfehlen. Wir hatten auch eine Veranstaltung mit Famia El-Samadoni, so heißt die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Landes, die auch gleichzeitig die unabhängige Polizeibeauftragte des Landes ist. Also sie ist Juristin und gehört nicht zur Polizei, sie ist unabhängig. Und wir hatten im Dezember eine Veranstaltung mit ihr, wo es darum ging, welche Rechte habe ich, was darf die Polizei? Und das war natürlich eine starke Veranstaltung, weil diese Dinge sind sehr wichtig, dass alle Menschen ihre Rechte kennenlernen.
Du hast auch in der Tat im besagten Interview letztes Jahr gesagt, meine Familie riet mir nicht groß aufzufallen. Jetzt machst du genau das Gegenteil, du fällst auf, du kämpfst für deine Rechte. Das gibt natürlich auch sehr viel Gegenwind. Du hast vorhin schon von rassistischen Kommentaren auf den Social-Media-Kanälen erzählt und das erfordert sich ja auch nochmal sehr starke Nerven. Wie geht man denn mit sowas um?
Ja, das ist ein Thema für sich, ehrlich gesagt. Ich fing ja 21 eher so mit Online-Aktivismus an, dass ich Gegenrede gehalten habe unter rassistischen Kommentaren. Weil wenn man so auf Facebook ist oder so und dort Artikel über Zinj und Roma erscheinen, dann dauert es nicht lange, bis die rassistischen Kommentare dort sind und gegen die habe ich Gegenrede gehalten. Ich habe da sehr viele, sehr rassistische Nachrichten bekommen und Bezug nehmen zu Zinditzer, von der du eben erzählt hattest, mir wurde auch schon geschrieben, man hat vergessen, dich zu vergasen und das sind natürlich Worte, die sehr wehtun. Ich kannte damals auch nicht HateAid, das ist ja eine Organisation, man kann sich an die wenden und sie prüfen die Fälle, ob sie Aussicht auf Erfolg haben und wenn ja, dann übernehmen sie es. Das heißt, die ganzen Anwaltskosten und so weiter und sie kümmern sich um alles, aber wenn man gewinnt, dann erhalten sie das Geld. Was ja nicht schlimm ist, weil wir brauchen solche Organisationen, weil es hat ja nicht jeder die finanziellen Ressourcen, das Ganze zu stemmen sozusagen. Ja, also ich habe sehr viele rassistische Nachrichten erhalten. Und das hatte eigentlich zur Folge, dass ich daraufhin mein Profil sehr lange auf privat hatte, weil ich damit nicht so gut klarkam, muss ich sagen. Das hat mich sehr, sehr verletzt. Über die Selbstorganisation, also wir sind ja als Zinjunion SH auch sehr stark in den sozialen Medien vertreten, ist es nochmal was anderes. Da schauen auch andere drüber. Wir haben mittlerweile beschlossen, einfach zu blockieren und zu löschen und uns nicht noch zusätzlich die Arbeit zu machen, andere juristisch zur Rechenschaft zu ziehen. Wir haben jetzt aber, sage ich jetzt mal, über TikTok auch sehr viele rassistische Kommentare wieder erhalten zu der Sache mit dem Hotel. Also da sind wir noch am gucken, ob wir bestimmte Kommentare sonst juristisch zur Rechenschaft ziehen. Weil da sind, also ich glaube, über 400 Kommentare unter einem Video. Und das ist halt schon sehr viel Arbeit. Also wie gesagt, ich hatte mein Profil lange Zeit auf privat, habe dann auch öffentlich auf meinem Profil gar nichts mehr gepostet. Es war aber, sage ich jetzt mal, für mich okay, ich habe das gebraucht. So, und mittlerweile bin ich es halt leider gewohnt und meistens lösche ich einfach die E-Mails oder die Kommentare.
Würdest du denn allen Leuten, die Diskriminierung erfahren, wirklich auch empfehlen, an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn man genau sowas auch erwarten muss?
Ja, das ist schwierig, weil, sage ich jetzt mal, das betrifft ja die Minderheit generell, dass nicht alle Menschen offen zu ihrer Identität als Angehöriger oder Angehörige der Minderheit stehen. Das müssen alle Menschen für sich selbst entscheiden, ob sie das möchten. Erstmal sozusagen sich zu outen, weil viele outen sich ja auch nicht im Kreis ihrer Freundinnen oder im Arbeitsleben und so weiter. Das hat natürlich alles Auswirkungen. Das muss man sich bewusst machen und von daher, ja, das müssen alle Menschen selbst entscheiden. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn noch mehr Zinj und Roma aufstehen, weil wir sind sehr viele Menschen. Wir können sehr stolz auf uns sein, dass wir noch hier sind, dass wir trotz all der Sachen, die man unseren Vorfahren angetan hat, immer noch hier sind, dass wir viele sind. Und Zinj und Roma haben ja auch so viel für die Gesellschaft, also für die europäische Kultur, sage ich jetzt mal, auch getan und selber auch geprägt. Und das sind Sachen, auf die wir sehr stolz sein können.
Ich wollte auch noch auf die schöne Seite von Social Media zurückkommen, weil ihr habt ja auch sehr viel Solidarität erfahren. Zum Beispiel hast du erzählt, Ibrahim Aslan, ein Überlebender des Brandanschlags in Mölln, hat ein Soli-Video gepostet. Lara Burkhardt ist EU-Abgeordnete für Schleswig-Holstein. Max Czolek natürlich hat da sehr viel Solidarität über alle Kanäle geschickt. Das gibt ja sicher Kraft.
Ja, wir haben ja den Beitrag zusammen mit Max Czolek gepostet online, in dem wir darüber informieren, dass ja mir das widerfahren ist, dass wir da so viele solidarische Nachrichten erhalten. Damit haben wir auch nicht gerechnet. Also das waren sehr, sehr nette Nachrichten und ich muss sagen, die taten der eigenen Seele auch echt gut, weil man wusste, okay, es gibt Menschen, die solidarisch mit uns sind. Und ich muss sagen, wir sind ja als Selbstorganisation Zinj Union Schleswig-Holstein im Sommer 21 nach außen gegangen. Wir haben vorher nur Community intern gearbeitet. Wir wussten nicht, wie viele Menschen solidarisch sind oder dass es so viele Organisationen gibt, die sich für Demokratie, gegen Rassismus und so weiter einsetzen. Und das war natürlich etwas, was uns die Jahre jetzt zuvor gesteckt haben, aber jetzt nochmal besonders in diesem Fall, dass Menschen gesagt haben, ja, ich gebe nochmal ein Statement ab oder jetzt ich nehme ein Video auf und zeige mich solidarisch. Das war sehr, sehr bedeutungsvoll und gibt einem auch Kraft.